Ich möchte das Wort Gottes lesen heute aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 19 bis 25. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander in Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt.
Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, euch hier wiederzusehen in dieser noch ein bisschen Urlaubszeit. Ja. 2 Wochen sind noch Ferien in Brandenburg und dann geht es wieder weiter für den einen oder anderen. Für die manche ist es schon längst wieder weitergegangen. Wir waren im Urlaub in Österreich, in Kärnten, und es war sehr schön da. Und als wir wieder zurückgekommen sind, sind wir wieder in unseren Schrebergarten gegangen. Der Sigi hat und die Gabi, die haben schön gegossen. Von daher sah es noch ganz gut aus, obwohl es doch relativ warm war. Und ich habe euch was mitgebracht hier. So, das ist ein Teil von unserem Weinstock. Ja, eine Weintraube sieht gut aus, sieht so ähnlich aus wie da hinten. Empfehle ich aber noch nicht zu essen, weil die noch grün ist und die soll eigentlich noch rot werden. Also es dauert noch ein bisschen. Aber ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Bild, so ein bisschen auch zu dem, was uns die letzten Wochen, Monate so ein bisschen beschäftigt hat. Und wenn du heute vielleicht auch zum ersten Mal hier mit dabei bist und dich fragst, so, worum ging es da oder worum geht es auch heute? Es hat damit zu tun, mit dieser Weintraube. Und zwar gibt es in diesem Text, den wir gerade gehört haben, ein Wort, das heißt Zusammenkunft. Ja, ist jetzt nicht das Wort, was man ständig wahrscheinlich in seinem Alltag gebraucht, aber dieses Wort hat etwas zu tun mit Zusammengehörigkeit oder mit Verbundensein. Also so ganz organisch sozusagen ganz viele Weintrauben, die irgendwie zusammenhängen und die sind nicht einfach lose irgendwie da, sondern sie hängen zusammen und ziehen quasi von der gleichen Quelle ihre Kraft und sind miteinander verbunden. Also es ist ein Unterschied zu einem Sack Schrauben, ja, wo jede Schraube einfach übereinander irgendwie liegt und vielleicht irgendwie zusammengewurstelt ist, sondern da ist eine Verbindung da. Und in diesem Text, wo da wo dieses Wort Zusammenkunft steht, da geht es eben genau darum, da ist eine Verbundenheit. Und wenn man die Frage stellt, so was ist eigentlich Kirche, dann ist Kirche eben nicht nur ein Sack Schrauben, ja, von Leuten, die irgendwie zusammengewürfelt sind und man trifft sich vielleicht mal und hängt irgendwie zusammen, sondern tatsächlich steckt da drin noch mehr. Es ist eine Verbindung. Und vielleicht sagst du, naja, also ich bin jetzt hier, ich spüre jetzt noch nicht unbedingt so eine Verbindung. Frühstück war schon ganz gut, ja, nicht schlecht, aber ja, so viel ist da auch nicht da. Aber das ist die Idee, wenn wir über Kirche nachdenken. Und wir haben uns in den letzten Wochen so ein bisschen damit beschäftigt, dass das auch etwas mit mir persönlich zu tun hat. Und Kirche entsteht, so haben wir angefangen, eigentlich aus einer ganz neuen Lebensgrundlage, einer neuen Lebensbegründung, nämlich, dass wir hier zusammen sind, weil Gott uns etwas schenken möchte. Er möchte uns eine Lebensbegründung schenken, die nicht darauf gegründet ist, ob wir irgendwas besonders gut leisten oder machen können, sondern dass Gott etwas für uns tut, nämlich dass er sogar bereit ist, so weit zu gehen, für uns zu sterben. Und er, so glauben wir, hat das Leben gelebt, was wir eigentlich hätten leben sollen. Und Gott ist in Jesus auch den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient gehabt hätten. Und aus dieser Lebensbegründung entsteht auf einmal ein ganz neues Miteinander, ja, wo wir wegschauen können von uns selber hin auf Gott und wo wir auch den anderen im Blick nehmen können. Und das hat Auswirkungen, wie wir das leben, nämlich dass wir in einer Verbindung leben. Darum ging es auch einmal, Kirche als eine Art Familie, die zusammenkommt und wo wir Verantwortung füreinander übernehmen. Und in Familie, wie das manchmal so ist, darum ging es beim letzten Mal, da kracht es auch manchmal, ja, da gibt es auch Konflikte, da gibt es auch Herausforderungen, die da drin stecken. Und wir können lernen, neu das zu leben, ein Miteinander zu leben. Und heute schließen wir das so ein bisschen ab mit diesem Text, den Werner uns gerade vorgelesen hat. Und das Thema heute steht auch vorne auf dem Programmheft drauf, ist veränderte Gleichgültigkeit. Und wir wollen uns drei Gedanken anschauen, füreinander anstatt Gleichgültigkeit. So, wie kann das aussehen, so ein Füreinander, und wie können wir so leben? Ja? Füreinander anstatt Gleichgültigkeit. Ich hatte das schon kurz vorhin erwähnt mit diesem Bild von dieser Verbundensein, von dieser Zusammenkunft, von dieser Weintraube, die so ganz organisch miteinander verbunden ist. Und wenn ihr den Text anschaut, dann seht ihr, da gibt es ein Wort, das ist eigentlich eher so ein Füllwort, könnte man meinen, aber das taucht relativ oft auf. Und zwar dieses Wort einander oder füreinander. Ja, also da ist irgendwie eine Verbundenheit, eine Weintraube. Ja? Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes tun. So heißt es hier in Vers 24. Und ich finde, das klingt so auf den ersten Blick eigentlich sehr schön. Irgendwie, man hat so eine Verbindung miteinander, so man ist nicht einfach so nebeneinander her. Und gleichzeitig, glaube ich, leben wir in einer Zeit oder vielleicht auch in einer Kultur oder in einer Gesellschaft, wo das, glaube ich, auch manchmal sehr umkämpft ist. Und ich würde gerne mit euch kurz mal darüber nachdenken, nämlich, dass es eigentlich zwei Herausforderungen oder man könnte vielleicht auch sagen, zwei Feinde gibt für so ein Miteinander, was wir in unserer Gesellschaft relativ oft erleben. Und wo die Frage ist, wie stark wollen wir uns davon prägen lassen oder wo wollen wir versuchen, als Kirche das auch zu durchbrechen. Und diese zwei Feinde ist das eine, steckt in der Überschrift, ist Gleichgültigkeit, und das zweite hat mit Verbindlichkeit zu tun. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Gleichgültigkeit. Was ist Gleichgültigkeit? Also zwei Feinde, die sozusagen dieses Miteinander behindern. Und Gleichgültigkeit ist eigentlich so eine Art emotionale Distanz, ja? Dass man sagt, so mal schauen, was so passiert, ja, was die anderen so machen, ob es mich da jetzt braucht an der Stelle, mal schauen, keine Ahnung. Und ich würde sagen, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann steckt es oft tief in uns drin. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, wir haben dieses Wort Gleichgültigkeit ist ja jetzt nicht so positiv, dass man das ständig in den Mund nimmt, aber wir haben andere Begriffe. Und ich habe gedacht, wir verwenden sehr oft das Wort Toleranz. Ja, Toleranz bedeutet so, ich akzeptiere, was du glaubst, was du tust, und ich rede dir da nicht rein, solange das dich glücklich macht. Ja? Und das ist ein Wort, was sehr wichtig ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Und ich habe mich aber gefragt, steckt in diesem Wort nicht oft auch eine große Portion Gleichgültigkeit irgendwie auch mit drin? Ja? Also, dass man sagt, so, mir ist eigentlich egal, was du machst. Ja? Wenn es dich glücklich macht, okay, aber ich denke innerlich schon so, naja, also wenn ich jetzt du wäre, ich wäre, würde das jetzt nicht machen, aber ich bin ja tolerant und will man nicht so sein. Ja? Und ich glaube, dass wir an manchen Stellen Toleranz manchmal auch füllen mit einer Art Gleichgültigkeit. Und mir ist das aufgefallen, ich weiß nicht, wie das euch geht, so man ist vielleicht auch in Cottbus oder irgendwo unterwegs und hat ja vielleicht schon wieder den nächsten Termin oder irgendwas. Und ich habe mir das mal so vorgestellt, oder ich weiß, dass es auch ein, zwei Situationen gab, da ist irgendwas passiert, wo man eigentlich denkt, oh, da müsste ich, muss ich da jetzt eingreifen, muss ich da ist gerade irgendein Konflikt, muss ich da helfen oder da braucht gerade jemand Hilfe. Und ich habe gemerkt, wie ich mir im Kopf eigentlich schon so ein bisschen zurechtlege, so verschiedene Begründungen, warum ich jetzt trotzdem schnell weiter muss. Ja, warum ich jetzt hier in dieser Situation nicht gerade eingreife. Und ich glaube, dass das mit Gleichgültigkeit zu tun hat. Ja. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht, was auch vorne in dem Programmheft abgedruckt ist. Und der bringt Gleichgültigkeit mal sehr zugespitzt und finde ich sehr drastisch auf den Punkt. Und zwar Eli Wiesel, der ist Schriftsteller oder war Schriftsteller und war Holocaust-Überlebender. Und er hat Folgendes mal gesagt: Ich habe immer daran geglaubt, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Glaube ist nicht Überheblichkeit, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung, es ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist nicht der Anfang eines Prozesses, es ist das Ende eines Prozesses. Ja, und er sagt, Gleichgültigkeit ist total zerstörerisch. Ja, es ist quasi das Ende eines Prozesses. So schließt er hier dieses Zitat. Ja, Gleichgültigkeit ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ja, wenn jemand anders hasst, sagt er, das ist nicht so schlimm wie Gleichgültigkeit. Warum? Weil bei Hass, da ist die andere Person einem nicht egal. Aber bei Gleichgültigkeit sagt man, mir ist egal, was dir passiert. Ja? Könntest auch nicht da sein, das wäre auch nicht schlimm. Und Gleichgültigkeit bedeutet, wir können es auch einfach zumachen. Ja? Und ich glaube, dass Gleichgültigkeit zu einem großen und unglaublichen Frustpotenzial führen kann. Joel hat ja vorhin das Beispiel gebracht von den Leuten, die sich da so eingebracht haben und alles rausgehauen haben für dieses Festival. Und gleichzeitig sind es aber vielleicht auch Leute, die am Ende des Tages dastehen und sich fragen, so, ich habe vielleicht eine gute Idee gehabt oder habe hier was umgesetzt und ich habe alles da reingesteckt und neben mir stehen nur Leute und die sagen, hast du gut gemacht. Oder machen vielleicht ein Like oder einen Daumen hoch, aber mehr passiert nicht. Und das führt natürlich zu Frust, dass dann die Person sagt, okay, dieses Jahr mache ich das noch, aber ob ich mir das noch die nächsten Jahre so weiter antue, das werde ich mir gut überlegen. Ja? Und wir sind in einer Gesellschaft, wo wir oft das so erleben. Ja, da hat vielleicht jemand eine gute Idee und will was durchziehen und die anderen stehen da und sagen, naja, mal schauen. Mal schauen, was passiert und wenn es richtig gut ist, dann können wir ja immer noch aufspringen. Aber das führt total zu Frust. Gleichgültigkeit zerstört ein Miteinander. Das ist ein erster Feind, der in unserer Gesellschaft drinsteckt. Und ihr könnt selber überlegen, wo es vielleicht an manchen Stellen auch in meinem Leben so eine Gleichgültigkeit, vielleicht gegenüber anderen, vielleicht auch in manchen Sachen, wo man drinsteckt, dass man einfach sagt, ja, so, mal schauen, lass einfach mal machen. Ja? Das ist ein Feind. Es gibt noch einen zweiten Feind, der miteinander zerstört und ich glaube, dass der eng auch mit Gleichgültigkeit zusammenhängt. Vielleicht kann man auch sagen, Gleichgültigkeit entsteht ein bisschen durch diesen zweiten Feind. Welcher ist es? Unverbindlichkeit. Ja, habt ihr ja schon mal gehört. Ist auch nicht so ein super Wort. Wir haben gesellschaftlich andere Wörter dafür. Ich bringe mal ein paar, zum Beispiel spontan oder flexibel oder authentisch sein. Ja, muss authentisch sein. Aber im Kern steckt eigentlich von dieser Idee eine Unverbindlichkeit drin. Und ich glaube, dass wir das brauchen, wenn wir über Kirche als ein Miteinander nachdenken, auch darüber nachzudenken, wo müssen wir das vielleicht auch durchbrechen. Ja? Weil Unverbindlichkeit ist eigentlich auch ein gelebter Egoismus. Und meine Unverbindlichkeit bezahlt der andere mit Frust. Ja, so funktioniert das immer. Das ist die Logik. Ja, stell dir vor, du hast Freunde zum Essen eingeladen, hast extra schön eingekauft, vorbereitet. Und dann eine halbe Stunde vorher rufen dich die Freunde an und sagen so, ey, ich komme doch nicht, wir können doch nicht kommen, weil wir fühlen uns gerade nicht so. Ja, geht gerade nicht so. Ja, was passiert dann? Du bist frustriert. Ja, du hast Zeit investiert, du hast eingekauft, du hast anderen Leuten abgesagt und dann kriegst du den Anruf und kriegst gesagt, so, wir können nicht kommen, weil wir uns gerade nicht so fühlen. Und die Unverbindlichkeit wird mit dem Frust von dem anderen jeweils bezahlt. Und ich sage das nicht als einen Vorwurf, so wie wir sind alle so unverbindlich, sondern eher als eine Brille, die wir, glaube ich, aufsetzen müssen, dass das manchmal viel tiefer in uns drinsteckt, genauso wie wir das wollen. Und das ist eine Art gelebter Egoismus. Ja? Man will sich nicht festlegen, wenn irgendwas ist, weil man vielleicht offen halten will, dass es noch andere gute Sachen vielleicht auch geben könnte. Ja? Und der Fokus geht dabei eigentlich die ganze Zeit auf mich selber und nicht, wie das vielleicht bei dem anderen an der Stelle rüberkommt. Ja? Und wir wollen das gerne durchbrechen. Ja? Wir wollen gerne lernen, als Kirche eine Art miteinander zu leben, wo wir verbunden sind miteinander. Und das heißt, wir müssen es auch lernen, das, was in unserer Gesellschaft normal ist, zu durchbrechen. Gleichgültigkeit und Unverbindlichkeit. Und ich würde gerne ein bisschen mit euch mal darüber ins Gespräch kommen, oder nicht ich mit euch, sondern ihr an euren Tischen, könnt euch einfach mal zusammendrehen. Ich habe mal drei Fragen mal abgedruckt. So, wo bin ich gleichgültig gegenüber anderen unterwegs? Ja, wo hebe ich vielleicht eher so einen Daumen? Oder wo bin ich vielleicht zu unverbindlich in meinem Leben? Wo mussten manche meine Unverbindlichkeit mit Frust bezahlen? Und vielleicht ein Gedanke zum Weiterdenken. Vielleicht, wo ist es vielleicht auch dran, sich bei jemandem mal zu entschuldigen, wo jemand anderes meine Unverbindlichkeit ausbaden musste. Ja? Oder haltet euch doch mal am Tisch, nicht als so ein du bist unverbindlicher als ich Ding, sondern wo wir so eine Brille aufsetzen und mal darüber nachdenken, wo betrifft uns das eigentlich? Ja? Also ihr habt hier drei Fragen, ihr könnt darüber euch austauschen oder einfach über dieses Thema. Dreht euch einfach an den Tischen so ein bisschen zusammen, oder wenn ihr alleine sitzt, dann setzt euch einfach mit dazu oder jemand setzt sich mit dazu. Und dann lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Also wenn der Marius an der Technik gleichgültig wäre, dann würde er jetzt das Mikro einfach nicht mehr anschalten. Was hat er gemacht? Danke dafür. Ihr könnt gerne hinterher auch da nochmal ein bisschen drüber reden. Wir hatten jetzt am Tisch auch, gibt es nicht eine Art Gleichgültigkeit, die vielleicht auch gut ist? Ja? Wahrscheinlich eher in dem Sinne von, okay, ich muss nicht die ganze Welt retten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, aber ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann sind wir nicht ganz unabhängig davon. Und es sind zwei Sachen, die behindern oder die verhindern es, dass eine Gemeinschaft entsteht, wo so ein starkes Füreinander, ein starkes Miteinander entsteht. Die Frage ist, wie kann das aussehen oder wie kann sowas vielleicht auch entstehen? Und dazu gibt es ein paar Tipps in Vers 24 und Vers 25 von diesem Bibeltext. Und die erste Idee, die als eine Art Hilfe ist, um das zu durchbrechen, hat zu tun mit: Lasst uns gegenseitig anspornen. So steht es in diesem Text. Das ist wahrscheinlich auch ein Wort, was man nicht allzu oft in seinem eigenen Sprachgebrauch verwendet. Ja, Sporn kennt man vielleicht aus dem Reiten, ja, den Pferd Sporen geben, also das hängt damit zusammen. Und dieses Bild vom Pferdereiten, ja, da ist dieser Draht und da ist dieses Rädchen dran und dann gibt man dem Pferd einen Sporen. So ist es tatsächlich ein bisschen auch gemeint durch dieses Wort. Ja, es ist ein sehr starkes Wort und hat es zu tun mit mit konfrontieren, mit scharf widersprechen oder kritisieren. Und der Autor sagt hier, wir brauchen Leute in unserem Leben, die uns konfrontieren, die Dinge in unser Leben hineinsprechen. Ja? Du wirst nicht zu einem Menschen, der den Blick für den anderen hat, wenn du nicht Leute hast, die auch mal in dein Leben hineinsprechen dürfen. Und die Bibel führt uns immer wieder vor Augen, dass ein Egoismus oder eine Gleichgültigkeit im negativen Sinne oder eine Unverbindlichkeit ist nicht nur sowas, was irgendwie gesellschaftlich irgendwo da draußen ist, sondern was tief in uns drinsteckt. Und der christliche Glaube sagt, dass in uns so eine Kraft wirkt, die miteinander zerstören will und unsere Beziehungen miteinander und auch unsere Beziehungen in Bezug auf Gott. Ja, die Bibel nennt es Sünde. Das ist der Begriff, der dafür steht. Und wir brauchen, dass Menschen uns sozusagen damit konfrontieren und sagen, wenn du so unterwegs bist, das wird dich zerstören, das wird andere zerstören und das ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Ja, wir brauchen das, dieses Konfrontieren und dass Leute in unser Leben hineinsprechen. Und deswegen sagt der Autor hier auch, deswegen bleibt nicht von diesen Zusammenkünften fern, sondern wir brauchen Orte, wo wir miteinander zusammenkommen. Deswegen feiern wir Gottesdienste, wo wir als Menschen zusammenkommen. Deswegen haben wir auch Kleingruppen, wo man sich vielleicht nochmal in einer verbindlicheren Art und Weise miteinander trifft und austauscht und wo man auch sich reinsprechen kann. Das ist das eine, der eine Tipp. Also wir brauchen es ganz dringend, dass es Leute gibt in unserem Leben, die uns konfrontieren. Und es ist eine Frage an dich, hast du so Leute, denen du die Erlaubnis gibst, dass sie dir auch in dein Leben hineinsprechen dürfen? Es gibt aber auch noch ein zweites Merkmal und das ist wahrscheinlich vom Pendelschlag genau auf der anderen Seite und das ist auch gut so. Genau im nächsten Vers heißt es, das zweite Merkmal einer solchen Gemeinschaft ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen, ja. Und das ist dieses andere Wort, ja, das Gegenteil. Wir brauchen quasi die Konfrontation in unserem Leben, weil wir Dinge sehen, die nicht gut sind oder manchmal eher einen blinden Fleck haben und Leute uns darauf hinweisen müssen. Und gleichzeitig brauchen wir aber Menschen, die uns wieder herausholen, ja, die uns ermutigen, dort an den Stellen, wo wir das Gefühl haben, oh, es ist alles so schlimm. Und auch da brauchen wir wieder Menschen, denen wir die Erlaubnis geben, du darfst mich auch einfach mal in die Hand nehmen und sagen, hey, verlier dich nicht da drin, sondern Gott ist mit dir, ja, er ist mit dir unterwegs. Und es braucht quasi beides. Man braucht Konfrontation und man braucht Unterstützung. Und es gibt Kirchen, da ist sehr viel Konfrontation, ja, da wird ganz klar gesagt, so wird sich hier verhalten. Und dann gibt es Kirchen, wo alles egal ist, wie man sich verhält und alles ist wunderbar und ich glaube, beides funktioniert nicht, sondern es muss zusammenkommen, dass wir beides brauchen. Und erst dann führt es zu etwas, was hier auch in diesem Text beschrieben wird. Das ist zu Liebe und gute Taten hervorbringt. Das steht hier in diesem Text und das ist ein drittes Merkmal, was geschieht oder was Gottes Idee ist, dass wir zu Menschen werden, die nicht nur sich um sich selber drehen, sondern diesen Blick haben, Liebe und gute Taten zu leben. Und das sind, glaube ich, eigentlich so ganz alltägliche Sachen, ja, den anderen zu begrüßen, ist etwas, was mit Wertschätzung zu tun hat, was etwas Gutes ist, was wir tun, weil wir den anderen wahrnehmen und sehen und nicht einfach nur dran vorbeigehen. Oder seine Haustür zu öffnen, dass eine Kleingruppe bei einem zu Hause ist, das ist etwas, wo Liebe und gute Taten zum Ausdruck kommen. Oder wenn ich jemanden zum Kaffee einlade, dann geschieht so etwas. Ja? Wenn ich jemand beim Umzug helfe, in den ganzen kleinen Dingen. Und es wäre so toll, wenn das immer mehr geschieht, dass wir das miteinander leben, aber auch in unsere Stadt hinein. Und das wird dazu führen, glaube ich, dass eine Gemeinschaft entsteht, die Gleichgültigkeit immer mehr durchbricht. Und dann auch sich Menschen nähert, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagen würde, mit denen muss ich jetzt nicht so viel zu tun haben. Wir hatten vorhin am Tisch kurz geredet, dass man oft die Tendenz hat, sich mit den Leuten zu umgeben, mit denen man sich sowieso gut versteht. Ja? Und Gleichgültigkeit zu durchbrechen oder veränderte Gleichgültigkeit bedeutet, auch mit den Leuten, mit denen man sonst nie sich abgeben würde, auch denen Gutes zu tun und sie zu lieben. Und ich habe da eine spannende Geschichte gehört, die mich total bewegt hat, von dem Pastor Tony Campolo, heißt er, aus Philadelphia, USA. Und hat von einer Begegnung berichtet, die habe ich gedacht, die muss ich einfach auch so weitergeben. Und zwar war er auf einer Konferenz in Honolulu auf Hawaii, also sehr schöner Ort, aber 6 Stunden Zeitverschiebung von Philadelphia bis dorthin. Und er ist dann dahin, und weil diese Zeitunterschiede war, deswegen war er morgens um 3 hellwach. Ja, und dann hat er eines Morgens, wo er da war, hat er Hunger gehabt und hat gedacht, okay, ich gehe einfach mal los. Und er geht durch die Straßen und findet dann so ein bisschen so eine abgeranzte Kneipe, geht da rein, isst was und sitzt einfach da und bekommt dabei ein Gespräch mit von 2 Frauen, die sich gerade unterhalten. Und es stellt sich heraus, dass diese 2 Frauen 2 Prostituierte sind, und die unterhalten sich miteinander. Die eine heißt Agnes, und dann hört er, wie Agnes erzählt, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hat. Und dann fragt die andere sie, wie sieht's aus? Machst du dann auch eine schöne Geburtstagsfeier oder sowas? Und dann sagt sie, ich hatte in meinem Leben noch nie eine Geburtstagsfeier gehabt. Das gehört da so mit. Die Frauen gehen dann wieder, und dann geht dieser Tony Campolo geht zu dem Barbesitzer, auch eher so ein bisschen abgeranzter Typ, und dann fragt er den Harry, heißt der, fragt er ihn, kennen Sie diese beiden Frauen? Und sagt er, klar, die kommen jeden Abend her, sind jede Nacht hier, ich kenne sie ziemlich gut, ich kenne alle Leute, die spät nachts hierher kommen. Und dann fragt Tony Campolo, können wir für Agnes eine Geburtstagsfeier schmeißen? Und Harry guckt ihn an und sagt, warum nicht? Okay, wenn du willst. Und dann sagt Tony, okay, ich kümmere mich um die Deko, um den Geburtstagskuchen und so weiter. Ich kenne nur die Leute nicht. Kannst du ihre Freunde und so weiter einladen? Kennst du sie? Und dann sagt er, ja, das mache ich. Ich lade die ein. Geht klar. Nächster Tag, 2.30 Uhr, schlagen da auf, ist wieder hellwach, ne? Wieder topfit, kommt dahin, dekoriert alles mit den Leuten da vor Ort, macht den Kuchen da zurecht. Und gegen 3.15 Uhr kommen dann die ganzen Freundinnen und Freunde, und dann steht er so da und merkt, er ist als Pastor, steht er jetzt hier in der Runde gerade mit lauter Prostituierten, weil das sind die einzigen Freunde, die Agnes hat. Und steht er so da, und sie warten dann, und um 3.30 Uhr kommt dann Agnes rein, und alle rufen laut und schreien Happy Birthday und herzlichen Glückwunsch. Und diese Frau steht da, und sie kann nicht mehr. Ja. Sie muss schluchzen und weinen, weil sie so berührt davon ist. Ja. Sie muss sich sogar hinsetzen, weil sie das nicht aushält, dass für sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine Geburtstagsfeier geschmissen wird. Und sie schaut auf diese Geburtstagstorte und soll die Kerzen auspusten, aber sie ist nicht in der Lage, die Kerzen auszupusten, weil sie so weinen muss. Und dann pustet Harry die Kerzen aus und gibt ihr dann ein Messer in die Hand, sagt, dass sie jetzt den Kuchen zerteilen kann und Geburtstag feiern. Und dann sagt sie, stopp, ich muss noch mal kurz los, können wir noch kurz warten, ich muss noch mal kurz und bin gleich wieder da. Rennt raus, und die anderen sagen, ja, okay, alles klar. Und dann ist so ein Moment von einer peinlichen Stille, weil alle gedacht haben, okay, jetzt gibt es irgendwie Geburtstagsfeier, und dieser Tony Campolo steht da und denkt so, okay, was mache ich jetzt? Und dann sagt er Folgendes, ich entschloss mich zu sagen, was haltet ihr davon, wenn wir für Agnes beten? Also habe ich für Agnes gebetet. Als ich fertig war, beugte sich Harry zu mir und sagte, du hast mir nie erzählt, dass du ein Pastor bist. Zu was für eine Art von Kirche gehörst du? Und ich antwortete, sagte er, ich gehöre zu einer Art von Kirche, die nachts um 3.30 Uhr Geburtstagspartys für Prostituierte veranstaltet. Und Harry kann nicht lachen darüber, sondern er guckt ihn an und sagt, das kann nicht sein. Das tust du nicht. So eine Kirche, die gibt es nicht. Weil wenn es so eine Kirche geben würde, dann wäre ich schon längst dieser Kirche beigetreten. Dieser Harry hat etwas gesehen von Liebe und guten Taten. etwas, was ihn so berührt hat und was er aber niemals mit Kirche in Verbindung gebracht hätte. Und ich glaube, dass Gottes Idee mit Kirche eigentlich so etwas ist. Vielleicht nicht dieses so eine Sache, aber vielleicht sind es auch kleine Sachen in unserem Umfeld, wo wir auf einmal merken, da stellt uns Gott hinein in eine Situation, wo wir nicht einfach nur mit Gleichgültigkeit weitergehen können, sondern wo das auf einmal durchbrochen ist und wo eine Gemeinschaft entsteht, wo die Harrys dieser Welt sagen, boah, wenn Kirche so ist, dann möchte ich auch gerne Teil davon sein. Die Frage ist, wie können wir so leben? Ja, was hilft uns so davon bewegen zu lassen? Und das ist ein letzter Gedanke. Und zwar in diesen Versen am Anfang dieses Textes stehen da so ein paar Formulierungen, als ihr die mitgehört habt. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so nachvollziehen konntet. Da sind so Sätze irgendwie, ich lese das nochmal vor, wir können mit Zuversicht vor Gott treten. Und dann in Vers 19 und 20, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. So, was ist damit gemeint? Irgendwie Zuversicht vor Gott, Zugang zu Gott durch das Blut von Jesus, durch einen Vorhang hindurch. Das ist eine Welt, die ist sehr weit weg, glaube ich, von uns. Aber es ist eine Anspielung auf etwas, was wir im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament beschrieben sind. Und zwar, wenn jemand gesagt hat, ich möchte gerne zu Gott kommen, dann konnte man sich nicht einfach Gott nähern, sondern es gab einen Ort, einen bestimmten Ort, das sogenannte Heiligtum. Und da war Gott. Und dieses Heiligtum war getrennt durch einen riesigen Vorhang. Und nur einmal im Jahr durfte eine ganz besondere Person, nämlich der Hohepriester, in dieses Heiligtum hinein, um Gott zu begegnen. Aber man konnte sich nicht einfach so Gott nähern. Man konnte nicht einfach so zu Gott kommen. Und der Autor behauptet, dass durch Jesu Tod Jesus ist durch diesen Vorhang durchgegangen und er hat einen Weg gebahnt, einen Weg freigemacht, sodass wir jetzt einen ungehinderten Zugang zu Gott haben. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass genauso wie in dieser Geschichte, wo jemand anders eine riesen Geburtstagsparty schmeißt, für jemand, der noch nie einen Geburtstag gefeiert hat, dass Gott genau das mit uns macht, ja? Wir haben das auch nicht verdient. Und Gott sagt, ich schmeiß für euch eine dicke Party. Ich bin bereit, für euch alles zu geben. Und ich lade euch ein zu mir, dass wir zusammen feiern können, dass wir eine Geburtstagsfeier machen. Und das mit Leuten, die das eigentlich nicht verdient haben. Weil in unserem Leben steckt so viel Gleichgültigkeit an verschiedenen Stellen. Unverbindlichkeit, ein Egoismus. Und der christliche Glaube sagt, damit haben wir eigentlich das verspielt. Immer da, wo wir so leben, wie Gott es sich nicht vorgestellt hat, dort entfernen wir uns, ja? Dort fliegen wir raus, dort haben wir es nicht verdient, an dieser Geburtstagsfeier teilzunehmen. Und jetzt sagt Gott hier in diesem Text, und das ist die gute Nachricht im christlichen Glauben, obwohl wir so sind, lädt Gott uns ein. Wir sind eingeladen. Du darfst dich mit Zuversicht Gott nahen. Wir dürfen zu Gott so kommen. Und ich glaube, wer das erlebt, dass man so von Gott angenommen wird, genauso wie in dieser Geburtstagsfeier von Agnes, wer das erlebt, dass ich persönlich so genauso zu Gott kommen darf, das verändert Gleichgültigkeit, das verändert Egoismus und verwandelt es in etwas, wo wir den Blick für den anderen haben. Und die Frage ist, woher können wir das wissen? Und es hat zu tun mit Jesus Christus und seinem Tod. Und als Jesus stirbt, passiert etwas absolut Besonderes und Einzigartiges. Nämlich in dem Moment, als steht in diesen Berichten, als Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann stirbt er. In dem Moment zerreißt dieser mehrere Zentimeter dicke Vorhang von oben nach unten. Und das ist aufgeschrieben für uns, um uns zu zeigen, der Vorhang, der im Weg war, damit wir zu Gott kommen können, der ist frei. Und jeder, der das glaubt, dass Jesus das getan hat, dass er deswegen gestorben ist, für unseren Egoismus, für unsere Unverbindlichkeit, für unsere Gleichgültigkeit, der darf das in Empfang nehmen und sagen, Gott schmeißt eine Geburtstagsfeier für dich und für mich. Und dann kann eine Gemeinschaft entstehen, die mehr und mehr Gleichgültigkeit und Unverbindlichkeit durchbricht und die sich für den anderen hergibt und die konfrontiert und ermutigt und manchmal so verrückte Sachen macht, wie in dieser Geschichte von Agnes und Tony und Harry. Lass mich beten. Lieber Gott, danke, dass du so ein Gott bist, der uns einlädt, der so persönlich ist und der sich danach sehnt, dass du eine Geburtstagsfeier, eine Feier für uns schmeißen möchtest, weil du dir wünschst, dass wir ganz nah bei dir sein dürfen. Danke dafür, dass du uns einlädst und dass das gilt, dass wir heute zu dir kommen dürfen, zum Vater, als dem, der seine Arme weit offen macht und sagt, ich möchte, dass du bei mir bist. Danke dafür, dass das gilt und ich bete, dass das immer mehr unsere Gleichgültigkeit und unsere Unverbindlichkeit in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt durchbricht. Amen.